Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SAZ Sport Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wollen wir euch mal auf einen ganz besonderen Ultralauf mitnehmen, beziehungsweise tun das meine beiden Gäste. Im Sommer 2025 machen sich Magdalena Carlos und Susan Lehmann auf, um ihr größtes Projekt zu bestreiten. Und zwar wollen sie den Via Alpina laufend durchqueren. Wir sprechen hier von einem Netz aus Fernwanderungen, das sich durch 8 Alpenländer erstreckt. Und wir sprechen hier von einem Ultralauf mit 2000 Kilometern und 120.000 Höhenmetern. Was mich und sicher auch euch da draußen brennend interessiert, was hat die beiden dazu gebracht, sich solch eine Herausforderung zu stellen? Wie haben sie den Lauf erlebt bzw. geschafft? Und was bleibt von diesem Abenteuer? Das werden sie uns jetzt gleich verraten. Erst einmal hallo an dich, Maggie. Freut mich, dass es geklappt hat.
Ja, hi. Freut mich, bei dir zu sein.
Und hallo an dich, Susi. Danke auch an dich für den virtuellen Besuch.
Hallo, ich freue mich auf den Podcast mit euch beiden.
Super. Damit wir euch mal so ein bisschen näher kennenlernen können, seid doch bitte so gut und stellt euch kurz vor. Also woher kommt ihr? Was ist so euer beruflicher Werdegang? Und wie lange seid ihr schon Ultraläuferinnen? Maggie, leg bitte los.
Ja, ich bin Maggie. Ich bin jetzt Stand der Aufnahme 39, wohne in Walchensee in den bayerischen Bergen zwischen München und Österreich. Und ich bin Outdoor-Abenteurerin und Ultra-Trail-Läuferin und komme ganz klassisch eigentlich aus dem Bereich Bergsport, Bergsteigen, Wandern und bin so über dieses ganze, ja, alpinen Bergsteigen, Skitouren-Thema zum Traillaufen gekommen, wo ich dann auch Susi kennengelernt habe.
Okay, aber sag bitte noch was zum Thema Tiermedizin. Das, glaube ich, sollten wir auch nicht verschweigen.
Ja. Genau, ich habe ursprünglich mal vor vielen Jahren eigentlich Tiermedizin studiert, habe aber nie als Tierarzt gearbeitet, sondern bin dann eigentlich direkt von der Uni weg abgeworben worden von einer meiner besten Freundinnen in eine Unternehmensberatung und bin seitdem im Bereich Human Resources und Recruiting unterwegs, mittlerweile in einem Family Equity Office in München, wo ich noch in Teilzeit als Head of HR und Recruiting arbeite. Was ganz anderes, was gar nichts mit Bergsport, Outdoor oder Traillaufen zu tun hat, aber ein cooler Ausgleich ist. Aber Tierarzt war nie meine Tätigkeit, auch wenn ich promoviert habe und fertig studiert habe.
Alles klar. Susi, was gibt's über dich zu wissen?
Ja, was gibt's über mich zu wissen? Also ich bin Susi und ich bin auch Stand jetzt von dieser Podcastaufnahme 39 Jahre alt. Und ich wohne nicht unweit von meiner Freundin Maggie entfernt, nämlich am Kochelsee. Das heißt, uns trennt eigentlich nur ein Berg. Der ist aber fies. Also so. Und ja, ich wohne im Kochel am See jetzt seit, ich glaube, 4,5 Jahren mittlerweile. Bin damals auch aus München hierher gezogen. Komme ursprünglich aber aus Sachsen. Das wird man vielleicht auch immer mal wieder hören, wenn ich hier spreche. Also ich komme eigentlich aus dem Mittelgebirge, aber so Berge, das war schon immer so auch ein Berührungspunkt. So Skifahren, Snowboarden, das haben wir viel gemacht, als ich Kind war. Und ja, dann sind meine Wege quer durch Deutschland gegangen. Ich habe auch mal in Norddeutschland gewohnt, aber am Ende bin ich jetzt hier gelandet, in den Bergen. Unter anderem auch, weil ich eben ja sehr gerne in den Bergen unterwegs bin und den Sport, also Trailrunning, da auch eben gern ausübe. In München war das eben noch so, dass ich sehr viel Straßenlauf gemacht habe. Also ich komme ursprünglich, ich sage immer von der Straße. Es klingt, als wäre ich so ein Straßenhund aus Rumänien, aber ich komme eben vom Straßenlauf. Also ich habe angefangen ganz klassisch mit so Halbmarathon und dann hat sich das gesteigert und irgendwann habe ich halt gedacht, ach cool, man kann ja auch noch so Trailrunning machen. Und dadurch, dass ich das sehr gern gemacht habe, lag es dann sehr nahe, dass ich dann hierher gezogen bin mit meinem damaligen Freund zusammen aufgrund von Homeoffice und so. Und bin dann dadurch auch mehr oder weniger ins Ultralaufen gekommen, weil dann die Distanzen einfach länger geworden sind, die Herausforderung ist immer größer geworden und ich wollte einfach immer wissen, okay, was kann denn mein Körper noch so leisten? Und dann ist das tatsächlich so gekommen, wie es gekommen ist und ja, habe dann eben so auch Maggie kennengelernt und durch das, dass wir eben hier auch so nah beieinander wohnen, hat sich das eben ergeben, dass wir super Trainingsbedingungen haben und halt uns gemeinsam auf solche Geschichten wie die Via Alpina vorbereiten können.
Jetzt kann man ja offenbar vom Ultra-Traillauf nicht unbedingt leben. Was machst du denn hauptberuflich?
Ja, also da kann ich gleich mal einwerfen. Davon kann man schon irgendwie leben, denn tatsächlich verdiene ich mittlerweile auch damit mein Geld. Ich bin jetzt kein Profiathlet, dass ich quasi Antrittsgelder bekomme oder so. Das wäre schön, aber soweit ist es leider noch nicht oder wird es auch wahrscheinlich nie kommen. Aber ich habe ja auch den Podcast und habe natürlich auch die Social-Media-Kanäle, von denen ich mittlerweile ganz gut leben kann. Aber ursprünglich habe ich Design studiert, habe da auch lange in Werbeagenturen gearbeitet. Also eigentlich genau das Gegenteil, was ich jetzt so mache. Und habe mich damit auch damals selbstständig gemacht. Also ich bin ja selbstständig seit über 10 Jahren. Und so Grafikdesign und so, das war das, was ich immer gemacht habe. Fotografie, auch ein bisschen Webdesign. Und dann, ja, hat sich das so ergeben, dass ich glücklicherweise von dem, was ich gerne mache, auch jetzt leben kann.
Ja, mir geht's eigentlich ähnlich. Ich habe zwar noch diesen Job im Family Office sozusagen, in dem ich offiziell 20 Stunden angestellt bin. Aber man kann tatsächlich vom, ja, ich sag mal, Sport leben, auch wenn man nicht Weltelite-Athlet ist, sondern wenn man eben Berichterstattung macht von Events, wenn man mit Brands zusammenarbeitet, weil man einfach eine größere Reichweite hat und sozusagen Influenced oder Meinungsbildner in diesem Bereich ist, also in unserem Fall eben in diesem Bereich Running, Trailrunning, Bergsport. Und jeder Athlet ist ja gleichzeitig heutzutage auch irgendwo Influencer, weil selbst also nur Top-Leistung erbringen langt wahrscheinlich nicht zum Leben, wenn man sich weigern würde, dass diese Leistung ja auch publik gemacht und geshared wird. Deswegen ist heutzutage auch ja eben jeder, der von diesem Sport leben kann, egal von welchem Sport, auch gleichzeitig präsent in Social Media, weil das eigentlich am Ende dann die Einnahmequelle ist, dass die Welt auch weiß, was die Person macht.
Ja, okay, ist ja schön zu hören, dass ihr dann davon auch sehr gut leben könnt. Jetzt würde mich mal Folgendes interessieren. Jetzt seid ihr beide befreundet, ihr seid Ultraläuferin, wie wir schon festgestellt haben. Ihr seid in einem ähnlichen Alter, haben wir auch gehört. Ihr habt eine ziemlich große Followerzahl bei Instagram. Jetzt habt ihr gemeinsam so ein Megaprojekt bewältigt. Das ist ja nochmal so eine große Gemeinsamkeit. Also was würdet ihr sagen, unterscheidet euch voneinander, was so die Persönlichkeit angeht? Oder seid ihr auch da so wie siamesische Zwillinge?
Ich würde mal einfach darauf antworten. Vicky kann das gerne auch noch mal ergänzen, aber ich glaube, wir sind uns da eben immer sehr ähnlich, auch in dem, was wir so denken und was wir auch für Werte haben. Also natürlich sind wir unterschiedlich. Also ich glaube, gerade in Bezug auf das Projekt, um was es ja heute auch geht und was du gerade angesprochen hast, ist die Motivation zum Beispiel vielleicht eine andere. Also wir haben oft, wir machen das Gleiche, aber die Motivation, das zu machen, ist durchaus eine andere. Wir wollen immer eine gute Zeit haben. Das ist das, was wir gemeinsam haben. Wir wollen Spaß haben. Das ist das, was wir auch gemeinsam haben. Aber ich zum Beispiel sehe immer so diese sportliche Herausforderung so als ersten Antreiber für mich. Das heißt, was kann ich leisten? Was kann mein Körper leisten? Welche Grenzen kann ich vielleicht auch mal überschreiten? Also wo kann es für mich noch hingehen? Und bei Maggie ist es so, dass sie vor allem die Motivation aus Natur, aus Landschaft, Umgebung schöpft. Das heißt, für sie war natürlich auch das Projekt Via Alpina nach dem Motto, ja, das sieht man eben diese Diversität der Alpen. Und für mich spielt das natürlich auch eine Rolle. Das ist ja das Schöne an den Bergen und Natur. Aber bei mir ist es dann so, okay, wir laufen 2000 Kilometer. Ich bin dabei. Ich will wissen, ob ich das kann. Ich glaube, das ist so der Hauptunterschied. Aber was wir eben gemeinsam haben, ist, dass wir die Dinge einfach gern mit Spaß erleben und dass wir uns da auch beide nicht so ernst nehmen und dass wir uns insgesamt dann wiederum sehr gut ergänzen im Sinne von, der eine ist da stärker, der andere wieder da und das ergänzt sich ganz gut und klar, man kennt dann die Macken des anderen und ja, das funktioniert dahingehend extrem super. Aber ich würde sagen, das sind so die Hauptunterschiede. Vielleicht hat Maggie noch was zu ergänzen.
Ja, das ist eigentlich ganz gut zusammengefasst, so wo die Motivation herkommt, warum wir das mal angefangen haben zu machen oder wo quasi so wo der Wind herweht. Ich muss aber auch sagen, dass ich schon auch, seit ich Susi kenne und ein bisschen mehr Selbstvertrauen bekommen habe, was so meine sportliche Leistung angeht, schon auch Spaß dran gefunden habe für mich, mich da mehr zu challengen. Früher war ich da eigentlich immer sehr verhalten und habe das irgendwie mich auch immer nicht so getraut oder ich habe immer mir nicht so viel zugetraut oder auch gar nicht so gedacht, dass das jetzt so was für mich ist, da mich mal zu pushen oder so. Dadurch, dass sie das ziemlich vorgelebt hat, dass man das eben nur mal machen muss und dass das eben jeder kann, ganz egal, wie gut oder schlecht du am Ende bist. Also selbst wenn man eben super langsam läuft, kann man sich ja in seinem Rahmen pushen. Habe ich da schon auch Spaß dran gefunden. Und ohne den Willen dazu würde man, glaube ich, an so ein Monsterprojekt wie Via Alpina auch gar nicht rangehen, weil nur mit Spaß an der Natur und gar nicht dem Willen, sich zu pushen, würde man das wahrscheinlich einfach eben gar nicht schaffen, zumindest nicht in der Zeit oder so schnell. Und ich wollte noch eine Sache charakterlich sagen, weil das ist eben was, wie Susi gesagt hat, man kennt so die Macken des anderen. Wir sind von den Charakteren, was so die Grundvoraussetzung für so einen Lauf angeht, die man eigentlich haben muss, also mentale Willensstärke und mentale Belastbarkeit oder so, kamen wir eigentlich aus unterschiedlichen Richtungen. Ich war zwar immer extrem mental stark, mich hat so gar nichts aus der Ruhe gebracht, mir war eigentlich alles egal, ich habe immer einfach einen Schritt vor den anderen gemacht und Susi war aber enorm willensstark und hat eben gesagt, komm, nee, das schaffen wir schon, wir gehen jetzt hier den Berg noch hoch und wir haben uns da, glaube ich, viel beigebracht, so gegenseitig. Und was aber immer gleich war und weswegen es eigentlich auch immer cool ist, wenn wir zusammen unterwegs sind, ist, dass wir einen sehr, sehr ähnlichen Humor haben und uns stundenlang wirklich zum Teil auch in Rage reden können, aber wirklich auch über Zeug lachen können, wo manch anderer vielleicht einfach nur den Kopf schüttelt und sich denkt, um Gottes Willen, was haben die für ein Problem? Und das ist wirklich eine Grundvoraussetzung, wenn man einfach so viele Stunden zusammen da durch die Pampa streift, dass man sich währenddessen halt auch nicht auf die Nerven geht. Und das hat sich wirklich auch während Via Alpina in einem absolut geringsten Rahmen gehalten, wo man so sagt, okay, ich wüsste echt nicht viele Leute, mit denen ich jeden Tag losgehen würde, die mir währenddessen nicht auf die Nerven gehen würden, glaube ich.
Gleich zu Beginn ein ganz wichtiger Hinweis an euch Skihändler. Vom 25. bis 27. Januar 2026 steigt unser zweites Snow Festival, diesmal in Kühtai, Tirol. Dort präsentieren über 80 Marken ihre neuesten Produkte und ihr könnt die natürlich auf Herz und Nieren testen. Dazu zählen Ski, Skischuhe, Bindungen, Stöcke, Helme, Brillen, Handschuhe, Socken und viele weitere Accessoires. Der Fokus liegt auf Ski Alpin. Es sind aber auch einige Skitourenmarken am Start. Eines der Highlights wird das Skischuhzelt sein, das wir im Vergleich zu 2025 noch einmal deutlich erweitern konnten, und zwar von 200 auf 700 Quadratmeter. Solltet ihr Intersport oder Sport 2000 Mitglied sein, dann kontaktiert bitte euren Ansprechpartner im Category Management. Freie Händler können sich an ihre Lieferanten wenden, um einen exklusiven Code für das kostenlose Ticket zu bekommen. Alle weiteren Infos gibt's auf event.sazsport.de/snowfestival. Ja, jetzt gebt uns bitte mal so einen Einblick in dieses Projekt Running Via Alpina. Also, was war so der ausschlaggebende Grund für euch zu sagen, hey, wir gehen die Challenge an, wir gehen über unsere Grenzen, wie wir es noch nie getan haben?
Ja, also Susi und ich sind ja die vergangenen Jahre schon bei mehreren so Ultra-Trail-Rennen auch als Duo gestartet. Also zum Teil bei Rennen, wo man nur als Duo antreten durfte, wie so Eiger Ultra-Trail, 250 Kilometer. Aber dann haben wir auch schon 100 Meiler zusammen gemacht, auch kurze Strecken. Dann haben wir uns mal an so einem 660-Kilometer-Lauf probiert, weil ich sag mal, sich für diese ganz langen Kanten alleine anzumelden und alleine zu motivieren, das alles zu organisieren, sich da wirklich Nächte alleine um die Ohren zu hauen, das macht tatsächlich mehr Spaß, wenn man jemanden hat, mit dem man irgendwie seine Struggles teilen kann und mit dem man auch im Nachhinein vielleicht in 10 Jahren da mal drüber reden kann. Weil wenn niemand dabei war, kann ja auch niemand so wirklich nachempfinden, was du gemacht hast. Ja. Und dann haben wir halt so verschiedene Dinge überlegt und haben uns dann überlegt, was könnten wir machen, was vielleicht nochmal irgendwie noch krasser ist und so die nächste Challenge eigentlich. und was vielleicht auch nicht im Rahmen von so einem organisierten Event stattfindet, wo man halt quasi das Datum und die Regeln und so aufdoktroyiert bekommt. Und ich hatte halt so ein Buch mir gekauft, das heißt die größten Alpentrecks der Welt oder so. Also ich hatte immer wieder mal diese Via Alpina, eine alte Via Alpina Strecke geht auch über unsere Hausberge, da hängen immer noch so die Schilder und wenn man sich mit so langen Strecken, Wanderungen, Läufen, Zeug beschäftigt, dann kommt man zwangsläufig irgendwann in Europa dann auf diese Via Alpina. Und diese Idee, dass man einfach irgendwie durch alle 8 Alpenländer läuft und damit auch so diese Vielfalt und diese verschiedenen Facetten, die unsere europäischen Alpen zu bieten haben, sehen und erleben kann und das noch verbinden kann mit einer sportlichen und wie wir dann festgestellt haben, auch logistischen Challenge. Das war irgendwie eine coole Idee und wir haben eben verschiedene Dinge uns so überlegt. Und ja, Via Alpina hat dann für uns beide irgendwie ganz cool geklungen und dann haben wir gesagt, dann machen wir das.
Jetzt lass mal bitte Zahlen sprechen und Maggie, du hast auch das Logistische gerade angesprochen. Also sag mal, also von wann bis wann seid ihr gelaufen? Von wo bis wo seid ihr gelaufen? Wie viele Stunden am Tag? Wie viele Kilometer? Und wie schon angesprochen, wie ging das so logistisch über die Bühne?
Genau, also insgesamt hat diese Strecke 120.000 Höhenmeter auf circa 2.000 Kilometer verteilt. Normalerweise wird es in 116 Tagesetappen gewandert, wenn normale Wanderer das machen. Und Susi und ich haben das in 50 Tagen gelaufen, sozusagen. Wobei man dazu sagen muss, dass ich nicht die komplette Strecke gelaufen bin, sondern signifikant weniger als Susi. Susi ist als einzige von uns beiden wirklich jeden Meter von diesen 2000 Kilometern gelaufen. Also ist kein Stück von Meer zu Meer mit einem Verkehrsmittel oder es hat sich anders fortbewegt als zu Fuß. Und wir haben genau das Ganze eben in 50 Tagen zurückgelegt. Ich konnte eben nicht alles laufen, weil ich eine Fußverletzung hatte, circa ab der 2. Woche, Tag 10 oder so, bis es dann immer schlimmer und natürlich auch nicht wirklich besser mehr, was dazu geführt hat, dass diese eh schon logistische Herausforderung unsere 2 Campervans, die uns begleitet haben, in denen wir nachts immer geschlafen haben, immer an unseren Start- und Endpunkt zu bringen, noch verschärft hat, weil ich hatte das ursprünglich mal geplant unter dem Aspekt, dass ich natürlich alles mitlaufen kann. Und wir haben dann auch aufgrund des Wetters, das war die 2. Herausforderung sozusagen, das Ganze logistisch schwierig gemacht hat. Es waren eben sehr viele starke Regenfälle, viele Gewitterwarnungen, sehr oft umdisponieren müssen und wussten eigentlich frühst gar nicht, wo wir abends rauskommen werden, weil wir nicht wussten, wie lange können wir überhaupt an dem Tag laufen? Wie viele Kilometer können wir überhaupt loslaufen? Wie lange kann ich mitlaufen? Kann ich auf der Strecke irgendwo abgeholt werden, um mir Kilometer zu sparen, die vielleicht für meinen Fuß nicht gut wären, wie zum Beispiel viele gerade Strecken auf Asphalt oder laufbare flache Downhills? Und dementsprechend war viel mehr logistische Planung gefordert, als eigentlich sowieso schon nötig ist, wenn man eine 2000 Kilometer lange Strecke in Tagesetappen zerlegt und sich jeden Abend wieder mit seiner Crew und seinem Filmteam an irgendeinem Campingplatz treffen möchte. Genau, also es ging im Endeffekt darum, dass wir hatten natürlich den vorgegebenen Track, also die Strecke, der war ja vorgegeben. Da gibt es einen GPX-Track von viaalpina.org, die offizielle Strecke, den haben wir zerteilt in Tagesetappen. Das heißt, wo wir hinlaufen an dem Tag, wussten wir die Richtung. Ja, wir mussten jetzt keinen Weg suchen, aber wir mussten immer gucken, wo ist der nächste Punkt, wo wir wieder unseren Van treffen können, uns verpflegen können, wo wir potenziell dann zum Übernachten bleiben können, wo ich potenziell eben aussteigen kann, wenn die Schmerzen schlimm werden, wo wir potenziell uns unterstellen können bei Gewitter. Und ja, wenn man das natürlich langsamer macht, dann ist das Ganze nicht ganz so nervenaufreibend logistisch vielleicht, weil man dann einfach sagen kann, hey, jetzt warte ich einfach mal 2 Tage, bis irgendwie die Gewitterfront weg ist. Genau, aber bei uns hing einfach viel auch daran, also viele Menschen und viel Logistik eben an dem Projekt, weil wir nie alleine waren, sondern eben immer 2 Campervans mit 3 oder 4 Leuten hatten oder 2 bis 4 Leuten, die im Endeffekt parallel auf den Straßen mitgefahren sind.
Susi, nimm uns mal mit auf so eine einzelne Etappe. Wie viele Stunden am Tag seid ihr da gelaufen und von wann bis wann eigentlich?
Also das kann man oder das muss man sozusagen in Summe im Durchschnitt betrachten, weil das natürlich jeden Tag von ganz vielen Dingen abhängig war. Also es war abhängig in erster Linie vom Wetter und den Bedingungen und das hat uns leider sehr oft einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nur mal so als Vergleich, dass die Hörer das auch wissen, wie schlecht das Wetter war. Also im Juli, das war der schlechteste Monat und das war auch der Hauptmonat, wo wir die ganze Zeit unterwegs waren, hat es in Österreich von 31 Tagen 25 geregnet. Und wir waren zwar nicht die ganze Zeit in Österreich, aber das Wetter war in diesem gesamten Alpenkamm, wo wir unterwegs waren, eben genauso. Und dadurch hatten wir Tage, also ich bin jeden Tag losgelaufen, aber wir hatten Tage, da konnten wir 7 Kilometer nur machen, weil wir dann vor einem Pass standen, wo links und rechts das Wasser runtergeschossen kam und die ganzen Einheimischen im Dorf schon gesagt haben, also heute würde ich nicht über diesen Pass gehen, weil die Ecke da, wo wir waren, das war in der Schweiz, nennt man auch das Abflussrohr der Schweiz. Also da kommt eh schon viel Wasser lang. Aber an diesen Tagen kamen wirklich Wassermassen lang. Also es gab auch immer Wannstufen, Regenwannstufen 3, 4, Murenabgänge. Das war auch die Zeit, wo dann hier in Zugspitzregionen die Muren abgegangen sind und so. Also das war jetzt nicht so dieses Motto, na, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Das kann man in den Alpen oder in den Bergen nicht so sehen, sondern da muss man das Wetter halt so nehmen, wie es ist. Und deshalb war das eben von, ich glaube, so 7 Kilometer bis 60 war alles dabei.
66 war unser längster Tag. Ich habe es nochmal nachgeschaut.
Ja, das ist extrem lang. Dazu muss man auch noch sagen, diese 66 Kilometer hatten 4.500 Höhenmeter. Und da waren wir, um auf deine Frage zurückzukommen, wie wir zeitlich so unterwegs waren, würde ich im Durchschnitt mal sagen, alles zwischen 8 und 16 Stunden. Weil diese 7 Kilometer, das war jetzt eben mal einmal oder so. Und auch diese 66 waren eben einmal. Aber vielleicht sind es im Durchschnitt irgendwas zwischen, ja, sind es vielleicht so 10 Stunden gewesen oder so, die man dann unterwegs war. Wir sind immer recht früh los, gerade wenn doch das Wetter mal gut war. Wie ist es dann im Sommer? Heiß. So. Und deshalb sind wir dann natürlich eher früh gestartet, dass man dann natürlich auch nicht so in die Hitze kommt, dass man noch ein bisschen was, ich sag mal, vom Tag hat, im Sinne von, man kann noch essen, regenerieren und dann ins Bett gehen. Und also ich würde sagen, in Summe war man den ganzen Tag mit Laufen beschäftigt. Und ja, am Ende des Tages kann man sich ja ausrechnen, 2000 Kilometer und 50 Tage haben wir so circa einen Bergmarathon jeden Tag gemacht. Aber es war eben nicht jeden Tag ein Bergmarathon, sondern eben es waren mal bin ich 56 gerannt, dann sind wir eben 66, dann mal 40. Also so hat sich das im Endeffekt zusammengesetzt. Und wir haben vor allem die guten Tage, von denen wir extrem wenig hatten, haben wir dann immer gesagt, okay, da müssen wir einfach auch mal Meter machen, weil wir wollten ja auch vorankommen. Also unser Ziel war es ja, das schon so schnell wie möglich zu machen. Aber natürlich, Sicherheit geht immer vor. Also wenn wir gesehen haben, ab mittags ist eine fette Gewitterzelle über dem Pass gemeldet, der auf 2,2 oder 2,4 ist, dann sind wir da nicht losgegangen. Weil, wenn man mal ehrlich ist, wenn dann in den Nachrichten steht, hier 2 Girls aus Deutschland wurden vom Pass gerettet, obwohl die Wettervorhersage seit Tagen so ist, na, da kann man nur sagen, selber schuld, weil da geht man eigentlich nicht am Berg. Also wir haben uns auch immer gefragt, okay, würde man jetzt zu Hause bei diesen Bedingungen an den Berg gehen? Nein. So. Und deshalb waren wir vielleicht auch teilweise ein bisschen defensiver unterwegs. Aber wir wollten das ja auch eben genießen und Spaß haben. Und wenn du halt kurz vorm Pass bist und hast Angst, dass gleich der Blitz einschlägt, hast du ja keinen Spaß mehr. Da hast du eher Angst und denkst, ich will eigentlich nur noch weg. Und ja, deshalb war so früh los, nachmittags, abends angekommen. Manchmal waren wir auch echt sehr spät abends da, klar, wo wir diese ganz lange Etappe hatten. Da gab es ja mehr von, da ist man dann auch erstmal 21 Uhr vielleicht zurück. Und dann ist natürlich die Nacht kurz. Dann schläft man halt im besten Fall 5, 6 Stunden und dann geht's schon wieder los. Aber wir hatten eben auch Tage aufgrund des Wetters, wo man dann wirklich auch mal 9 oder 10 Stunden schlafen konnte, was dann sich eigentlich ganz gut für uns im Endeffekt ausgewirkt hat. Aber für uns war es trotzdem frustrierend, weil wir natürlich deutlich schneller vorankommen wollten. Und das lag nicht so richtig in unseren Händen, sondern das war Einfluss von außen, was eben auch teilweise wirklich sehr, sehr frustrierend war.
Was würdet ihr sagen, wie kritisch waren auch die Phasen in der Zeit? Also ihr beide seid extrem tough, ne? Aber musstet ihr euch auch teilweise gegenseitig aufbauen?
Also ich würde sagen, ja. Man musste sich gegenseitig aufbauen. Maggie hat es ja anfangs schon gesagt, das Thema mit der Verletzung. Wetter ist ja das eine, aber diese Verletzung, da hatte ja keiner mit gerechnet. Das war nicht vorhersehbar. Das war auch nichts, wo man sagt, das hatte Maggie schon immer mal gehabt. Das war so ihre Achillessehne, wie man dann ja immer sagt. Sondern das kam ja plötzlich. Das kam von heute auf morgen. Ja, da muss man sich dann schon aufbauen natürlich. Aber es ist schon schwer, weil was sagt man zu jemandem, der das Ganze geplant hat? Man muss, ich weiß nicht, ob es Maggie anfangs gesagt hat, aber es hat sie ja so ein bisschen initiiert. Sie hat das eben ja entdeckt in diesem Buch und hat dann gesagt, hier hast du Bock. Und ich habe gesagt, ich bin dabei. Und es war schon so Maggies Traum. Ich meine, da kann sie auch gleich selbst noch was zu sagen. Aber was sagt man dann jemandem, der da sitzt, irgendwo in Österreich in so einem Kaff, nicht mehr gehen kann vor Schmerzen und du innerlich aber weißt, wahrscheinlich wird das jetzt auch nichts mehr. Also wahrscheinlich ist das was Schlimmeres und wahrscheinlich ist jetzt das Projekt in Gefahr und unser Projekt und das gemeinsam zu machen, das ist für einen selbst erstmal schwer. Aber ich war dann auch so, was soll ich jetzt sagen? Alles, was man da sagt, das ist ja klar. Also man kann dann nur da sein und sagen, okay, komm, wir gehen jetzt zum Arzt, wir gehen zum Physio, wir machen das alles. Aber das ist schon extrem schwer. Also Maggie kann da, denke ich, besser noch was zu sagen, weil es für sie wahrscheinlich schwerer war. Aber am Ende des Tages, als ich dann auch immer mal alleine unterwegs war, klar, dann muss man mich auch motivieren oder aufbauen, dass ich noch weitermache alleine, weil es ist ja ein Projekt, was wir zu zweit gemacht haben. Und plötzlich stehst du da 12 Stunden alleine im Regen und denkst dir so, was tue ich hier eigentlich? Wo ist Maggie?
Ja. Ja, nee, es war wirklich, also es gab wirklich viel Bedarf aufzubauen und zu motivieren. Ich meine, dass das kein Spaziergang wird, war uns, glaube ich, von Anfang an klar. Wobei wir davon ausgegangen waren, dass eher andere Probleme auftreten. Also irgendwie hatte ich das anders so, also man überlegt ja so, was könnte so passieren. Ja klar, dass man irgendwie innerhalb von auch 2 Monaten, dass sich mal einer erkältet, dass man irgendwie so, ich sag mal, dass so ein Unfall passiert, vielleicht, dass man so umknickt und dann halt von jetzt auf nachher keinen Meter mehr laufen kann, so. Aber bei mir war das, glaube ich, tatsächlich eher so eine Überlastungsreaktion, ja, wo jetzt eben nichts vorgefallen ist, außer dass ich halt viel gelaufen bin. Aber es kam eben auch nicht an Tag 3, wo du sagst, okay, der Körper ist nicht gewöhnt, jeden Tag 60 Kilometer zu machen, sondern eben dann erst so gefühlt nach irgendwie 10 Tagen, 14 Tagen, wo der Rest, was vielleicht mal so gezwickt hatte, sich schon so eingelaufen hatte. Also dass dann da nochmal sowas kommt, damit hatte ich so gar nicht auch irgendwie gerechnet. Und ja, wie Susi gesagt hat, dann da sich auch zu motivieren, eben nur Teile der Strecke dann mitlaufen zu können, was es für alle komplizierter gemacht hat. Also auch für Susi, die dann quasi plötzlich alleine laufen musste. Und plötzlich war ich dann aber wieder da und habe dann quasi meine Laune und mein, was ich jetzt da meinte, wie wir das jetzt machen, noch mit reingebracht. Dann musste sie wieder alleine los. Dann habe ich spontan entschieden, ich laufe jetzt nur bis hierhin. Also ich bin dann so ein bisschen rein und raus gehoppt, wie halt mein Fuß das auch zugelassen hat oder wie ich auch dachte, dass es dann vielleicht auch so sinnvoll ist, weil dann war es am Ende natürlich auch so, okay, ich kann jetzt eh nicht die ganze Strecke laufen, jetzt ist es auch schon egal. Dann quäle ich mich halt auch jetzt nicht durch dieses 20 Kilometer Tal, was total langweilig ist. Das musste Susi dann halt alleine machen, wo sie vielleicht auch dann eben bei Shitwetter oft auch keinen Bock drauf hatte. Da hätte keiner von uns Bock drauf gehabt, das zu machen. Aber es dann halt auch noch alleine zu machen, ohne irgendwie Unterhaltung oder so, dann haben wir halt probiert, zumindest wenn sie zurück zu dem Van kommt, das Ganze halt angenehm zu gestalten oder dann schon mal irgendwas vorzubereiten oder so. Aber insgesamt war da schon viel, ich sag mal, ich will gar nicht sagen Motivation, weil Susi war jetzt nie Fuß, dass sie gesagt hat, sie hat keinen Bock mehr oder so. Sie war wirklich diejenige, die am wenigsten, also sich eigentlich nie beschwert hat, sondern einfach wie ein Uhrwerk Fuß aufgestanden, angezogen, losgelaufen, einfach gemacht hat, sozusagen. Weil wir hatten eh schon genug Probleme, muss man auch mal sagen, so. Also wenn sie jetzt noch gesagt hätte, oh, weiß ich nicht, ich habe heute keinen Bock, mich nervt alles, also dann wären wir wahrscheinlich da gesagt, okay, dann können wir es jetzt wirklich lassen. Weil wenn ich nicht mehr laufen kann, du nicht mehr laufen willst, also dann kommen wir ja gar nirgendwo an. Und ja, so hatten wir schon echt oft die Thematik, dass wir einfach uns auch angeguckt haben und, glaube ich, innerlich dachten, so was für eine Scheiße. Aber eigentlich hat dann keiner was gesagt, weil es macht es ja in dem Moment nicht besser.
Liebe Skiindustrie, lieber Skihandel, jetzt ist es soweit. Die Layout-Version des neuen Consumer Reports 2025, die Skibranche DACH von Market Media 24 und SRZ Sport ist erschienen. 5.414 Wintersportler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben Einblicke in ihre Kaufentscheidungen gegeben. Von der Skijacke bis zum Tourenski. Neu dabei, im Gegensatz zur Studie von vor 2 Jahren, ich habe es gerade so ein bisschen angedeutet, sind Skitourengeher, die wohl mit spannendste Zielgruppe im Wintersport. Übrigens, fast die Hälfte von ihnen will künftig mehr Wintersport treiben. Und auch beim Kaufverhalten wird es interessant. 3/4 aller Alpinskifahrer kaufen weiterhin stationär. Der Fachhandel bleibt also klar die erste Adresse, auch für die Generation Z. Der Consumer Report 2025 zeigt zudem auf 124 Seiten, wie sich die Zielgruppen unterscheiden, welche Marken im Rennen vorn liegen und wo noch Potenzial schlummert. Ob als kompakte Layout-Studie oder als Enterprise Edition mit allen Rohdaten. Das ist eure Basis für fundierte Entscheidungen in Vertrieb, Marketing und in der Sortimentsplanung. Also jetzt reinschauen, bevor es der Mitbewerber tut, unter marketmedia24.de/shop. Jetzt lasst uns mal über ein sehr pragmatisches Thema sprechen und das wird sicherlich auch den Handel und die Industrie interessieren. Wie viele Paar Schuhe hatte, also Laufschuhe wohlgemerkt natürlich, wie viele Paar Laufschuhe hatte die eigentlich dabei? Weil ich habe nochmal nachgeguckt, so Ultralaufschuhe, meine ich, halten 500 bis 700 Kilometer circa.
Also wir hatten 7 Paar Schuhe dabei.
Jeweils?
Jeweils, jeder von uns, genau.
Okay.
Und findest du das viel oder wenig?
Viel.
Findest du viel, ja. Also lieber immer ein paar mehr mitnehmen als zu wenig. Das war auch so ein bisschen unsere Devise. Wir hatten ja den Wohnwagen, der ja auf den Namen Rosi gehört hat. Also Rosi war ja so auch unser Kleiderschrank und wir hatten in Rosi viel Platz. Das heißt, wir konnten da auch mal ein paar Schuhe mehr reinmachen. Und die Schuhe setzten sich so zusammen. Also bei mir war es so, ich hatte ein paar Gore-Tex-Schuhe im Sinne von wasserdicht und dachte noch, Maggie hatte das auch, und wir dachten noch, ja komm, die haben wir noch so zum Schluss so reingepfeffert. So komm, die pfeffern wir noch rein, da ist noch Platz. Die brauchen wir eh nie. Wir ziehen nie Gore-Tex-Schuhe an. Nie, 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 auch wenn es regnet. Never ever. Die sind steif, die sind schwer, nerven einfach nur. Am Ende waren das, glaube ich, die Schuhe, die wir am meisten getragen haben, weil aufgrund, was ich vorhin schon erzählt habe, des Regens und so. Und die waren dann auch wirklich Game Over. Also die konnte man dann auch nicht mehr nehmen am Ende. Und die anderen 6 Paar Schuhe, da hatte ich, glaube ich, 3 Modelle von einer Marke, aber jeweils auch immer noch mal eine unterschiedliche Größe. Also immer noch mal eine halbe Nummer oder auch einmal eine Nummer größer, dass man einfach, wenn doch der Fuß mal angeschwollen ist oder so, dass man quasi wechseln kann. Also so eine Diversität an einem bunten Portfolio an Schuhen war schon wichtig. Genauso wie, also da kamen dann noch so Freizeitschuhe dazu, wie zum Beispiel so Regenerationsschuhe. Also das ist dann wie so ein, ja, wie so eine Adilette, nur ein bisschen gedämpft. Eine Adilette oder irgendwie so ein leichter Schuh und noch so ein Freizeitschuh, den ich genau einmal anhatte. Und das war, glaube ich, am letzten Tag, wo wir nach Hause gefahren sind. Also den hätte ich gar nicht mitnehmen müssen. Aber Laufschuhe hatten wir beide jeweils 7.
Ich würde noch einen Satz ergänzen. Also ich hatte vorher Kontakt mit einem Läufer, der da die Via Alpina, ich glaube, 2 Jahre vor uns mal gelaufen ist. Und das hatte ich eben gesehen, dass der da eben einen Streckenrekord aufgestellt hat. Und dann habe ich mit dem Kontakt aufgenommen und dachte, ja, vielleicht kann der uns ja so ein paar Tipps geben oder so, an was man vielleicht so gar nicht denkt im Vorhinein. Und der hatte eben gesagt, ja, nehmt auf jeden Fall auch ein paar Gore-Tex-Schuhe mit, weil manchmal sind die Wiesen früh sehr nass vom Tau. Und da wär wohl sehr viel dann so Gras, was so quer hängt, und irgendwie dann hätte man halt den ganzen Tag nasse Füße. Und wir dachten noch so, hä, keine Ahnung, na, die trockenen, nasse Füße, hä, wir ziehen irgendwie nie Gore-Tex an, weil das eigentlich ja im Schuh schon eher steif und nicht so komfortabel ist. Und dann haben wir gesagt, na okay, jetzt nehmen wir die mit. Und das war tatsächlich auch schon relativ am Anfang, als wir da in Slowenien in Richtung Dreiländereckgrenze Italien, Österreich waren, dass wir echt verdammt viel früh eben schon um 5 oder so los sind wegen des Wetters und da dann durch irgendwelche endlosen Aufstiege sind, wo wirklich der komplette Weg von diesen Gräsern, genau wie er das beschrieben hatte, vollgehangen war und wir wirklich soaking wet feet hatten. Und ich habe eigentlich, meine größte Schwachstelle sind eben meine Füße, wie sich ja auch während des Projekts gezeigt hat. Aber ich habe auch wirklich ein Thema mit so, ich sag mal, Blasen unter der Fußsohle. Also ich kriege mich am Fußballen, warum auch immer mein Fuß da zum Blistern neigt. Oder ich kriege Plantarsehnenprobleme, weswegen ich dann eben immer gucken muss, die Dämpfung und die Einlage und so. Und ich hatte eben super, super Schiss. Wir hatten einmal schon mal während einem Ultra-Trail, den wir gelaufen sind am Gardasee, eben so Trench-Foot, also wo im Endeffekt der Fuß so lange feucht ist oder unter Wasser steht, dass sich die Hautschichten beginnen voneinander abzulösen, wie bei den Soldaten im Krieg früher. Und ich hatte eben so ultra weh getan, da haben wir wirklich die schlimmsten Erinnerungen, da kann man fast nicht mehr auftreten. Und wir hatten wirklich ultra Schiss, oder ich hatte nochmal besonders Angst mit meinen Füßen, dass die halt nass werden, aufweichen, hatte immer ein paar Wechselsocken dabei. Ich weiß noch einmal auf dem Weg zum da in Slowenien hoch auf diese Bärenalm, wo ich auch wirklich dann direkt angehalten habe, wieder trockene Socken angezogen habe, weil ich so Paranoia hatte davor, dass meine Füße, weil die ja die Grundlage sind eben für so jeden Tag laufen, kaputt gehen, dass wirklich diese Gore-Tex-Schuhe, die waren echt oft der Lifesaver. Und klar, wenn es so Dauerregen hat, also wirklich Dauerregen, dann bist du eben auch wirklich froh drum. Aber sonst würden wir die eigentlich aus Komfortgründen nicht anziehen.
Okay, also ihr habt diese 7 Paar Schuhe jeweils alle auch verwendet?
Also ich nicht. Ich hatte von den 7 Paar Schuhe eben ein Paar Gore-Tex, das war danach hinüber, das haben wir auch weggehauen, weil es hatte wirklich viele Kilometer und viel Matsch auf dem Buckel. Und sonst hatte ich eigentlich 3 bzw. 4 Paar, die ich gelaufen bin, zweimal denselben Schuh sozusagen. Also ich kann ja mal kurz einmal sagen, mein Gore-Tex-Schuh war ein Hoka Challenger Gore-Tex und mein 2 Paar Hoka Challenger ohne Gore-Tex, nur in verschiedenen Farben, weil das einfach der Schuh ist, der sich halt bei mir auf langen Strecken mit der Dämpfung und so als gut herausgestellt hat. Und dann bin ich noch gelaufen ein Paar Hoka Speed Goat, der ja so ein bisschen weniger Dämpfung hat und so ein bisschen technischer ist, würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen direkter, wo man ein bisschen näher am Boden steht. Und dann hatte ich noch gelaufen den La Sportiva Akasha. Ich glaube, den gibt's aber nicht mehr. Das ist ein eher technischer Schuh, der auch sehr gedämpft ist für so einen technischen Schuh, aber der generell so ein bisschen mehr Protection hat gegen Fels oder so. Ja, und an einem Tag nochmal so einen ganz leichten, aber der hat eigentlich keine Rolle gespielt. Aber insgesamt hatte ich auch noch 2, 3 andere Modelle dabei, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich in den Schuhen eben irgendwann Blasen, Druckstellen kriege, wo ich quasi das dann an dem Schuh das Problem liegt, dann habe ich nochmal ganz andere Modelle, auf die ich ausweichen kann. Und das habe ich aber im Endeffekt nicht gemacht.
Susi, wir sind hier in einem Sportartikel-Podcast. Wie sah es bei deinen Schuhen aus?
Also, weil jetzt Maggie ja schon die Brands gedroppt hat, droppe ich meine auch. Ja, also dadurch, dass ich ja im The North Face Team auch bin, also das ist quasi mein Sponsor, bin ich natürlich auf diese Marke erstmal beschränkt. Aber ich bin ja auch da, weil ich so gut mit den Schuhen klarkomme, weil sonst könnte man natürlich so ein Projekt niemals machen, wenn man mit den Schuhen nur so halbherzig zurechtkommt. Und deshalb ist die Brand sozusagen immer die gleiche und da hatte ich auch verschiedene Modelle und einmal eben diese Gore-Tex-Schuhe, die eben so ja eher steif sind, aber natürlich bei Dauerregen super waren. Und dann hatte ich die 4 Paar, glaube ich, von den Vective Pro. Das ist quasi sozusagen für schon von Elite-Athleten mit Designs, sagen die immer so. Das heißt, das sind auch die schnelleren, in Anführungszeichen, Ultraschuhe. Also der Vective Pro 3 hat ja auch eine Carbonplatte. Und der ist aber auch gemacht für lange Distanzen. Das ist auch wirklich mein Lieblingsschuh. Der ist total mega geil. Aber ich wusste auch nicht, wenn ich jetzt jeden Tag so lang laufe, wie verhält sich dann mein Fuß in diesem Schuh? Also wenn ich jetzt mal so ein 120-Kilometer-Race habe, dann stelle ich mir gar keine Frage, ob das mit dem Schuh geht. Aber so auf die Dauer dachte ich so, okay, und dann wie verhält sich das mit dem Carbon? Die Dämpfung, das ist ja auch so ein Thema, da kann ich gleich noch was zu sagen, weil das so in so einem Rahmen hast du das ja noch nicht getestet. Und dann hatte ich das Vorgängermodell noch mit dabei, was ja eben das Vorgängermodell ist, wo ich aber auch wusste, zur Not kann ich auf den noch umsteigen. Der ist aber ein bisschen direkter, das heißt da eher kürzere Distanzen. Und dann hatte ich noch den Endurus, da gibt es auch jetzt, glaube ich, schon die vierte, wie sagt man da, Reihe oder so. Und das ist wirklich ein sehr komfortabler Schuh. Wir sagen zu solchen Schuhen immer Wohnzimmerschuh. Das ist, wo du eben eigentlich da drin liegst, ganz weich gebettet. Und da gibt es ja auch im Straßenbereich so Schuhe, wo man sagt, das ist ein richtiger Wohnzimmerschuh und jeder weiß, was damit gemeint ist. Gute Dämpfung, guter Halt, bisschen klobig vielleicht, aber ist für den Zweck dann eben gut. Und normalerweise mag ich diesen Schuh gar nicht so mega gern, wenn ich jetzt Trail laufen gehe. Aber für diese lange Distanz hat sie am Ende herausgestellt, dass das das beste Modell war. Also ich bin dann am Ende sehr viel diesen Schuh gelaufen. Die waren auch wirklich komplett hinüber. Also da konntest du nichts mehr retten. Weil, und das war die, da kann man vielleicht mal anschließen zu dem, was du anfangs meintest, die Schuhe halten 500 bis 700 Kilometer. Jein. Also es kommt auch extrem drauf an, in welchem Gelände du unterwegs bist. Und wir hatten ja auch wirklich von Fels bis zu Wiesen, was Maggie angesprochen hat, bis laufbare Waldwege, sag ich mal, und auch Asphalt, ja alles dabei. Und man hat schon gemerkt, dass bei gewissen Geländearten der Schuh sich mehr abgenutzt hat und die Dämpfung dann sozusagen auch viel, viel schneller dahin war. Also dieser Vectiv Pro 3, der diese wirklich fette Sohle auch ein bisschen hat, in Anführungszeichen, wo man das auch sieht. Das habe ich dann erst gecheckt, als wir zu Hause waren und ich den neuen Schuh hier hatte und die daneben gestellt habe, dass der ja komplett platt gedrückt war. Also die Sohle an sich wäre sicherlich vielleicht noch gegangen von dem Profil her, aber die Dämpfung, also das sah so witzig aus, weil das biegt sich ja dann so nach außen, das ist ja so platt gedrückt. Und der neue Schuh, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht, was man dann erstmal gar nicht mehr so merkt, weil man ja die ganze Zeit in diesen ausgelatschten Schuhen ist. Aber ich glaube, das ist noch ein Punkt, was man immer mit beachten muss, wo du dich da aufhältst und wie das sozusagen, wie das Terrain einfach ist.
Ja, jetzt waren wir sehr technisch. Lasst uns mal ein bisschen emotional werden. Wie gut könnt ihr euch noch so an eure allerletzte Etappe erinnern? Jetzt sind 49 Tage rum. Es ist der, ja, glaube ich, 20. oder 21. August. Ihr seid mehr oder weniger kurz vorm Ziel. Maggie, was geht da so in einem vor?
Boah, ja. Also, es ist ja so eine lange Strecke, dass du dir denkst, so, boah, es ist noch so weit, keine Ahnung, schaffen wir das, es kann noch so viel passieren. Und irgendwann mal kommst du dann an den Punkt, wo du sagst, okay, also wir kommen auf jeden Fall irgendwie nach Monaco. Keine Ahnung wie. Selbst wenn jetzt irgendwie Susi noch Fuß lahm wird oder ich weiß nicht was. Also jetzt ist es wirklich so greifbar, dass man es schaffen kann. Und so am vorletzten Tag weißt du ja, dass du es dann morgen schaffst. Und ich weiß noch, am vorletzten Tag bin ich 27 Kilometer mitgelaufen. Da ging es noch einmal sehr, sehr alpin und sehr felsig durch diesen Nationalpark du Mercantour. Das war als auch eine der schönsten Etappen beschrieben, weil es da so viele Seen gibt und so. Und da musste man wirklich felsig da über irgendwelche Pässe scramblen. Und dann hat man im Endeffekt wirklich die Alpen hinter sich gelassen und ist einmal nochmal über so einen Absatz und dann hat man so Flachland gesehen und nur noch so hügelig. Und dann sind wir da so runtergelaufen und an dem Tag hatte ich ab Kilometer 20 schon auch echt dann Schmerzen im Fuß und wollte das aber unbedingt eben noch mitmachen, weil das eben auch so der Punkt war, wo man halt ja einfach so die Berge hinter sich gelassen hat. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt liegen nur so 5 Hügel zwischen uns und Monaco irgendwie, keine Ahnung. Das waren dann noch an dem Punkt vielleicht so 50, 60 Kilometer oder so. Also das war dann irgendwie so wild. Und dann sind wir da runtergelaufen. Susi ist also dann am Abend, als das Gewitter dann weg war, ein kurz Gewitter aus, ist nochmal 20 Kilometer weitergelaufen über so ein Hügelding da und zu unserem letzten Campingplatz in Sospel. Das weiß ich auch noch ganz genau, weil das war quasi, als Susi dann eingesammelt haben, gecampt und Fuß dann wieder zum Start der letzten Etappe gefahren. Und ich bin dann kurz vor Monaco die letzten 7 Kilometer noch so durch diese Vororte dann mitgehoppelt sozusagen. Da war das schon cool, weil dann wusstest du einfach, jetzt ist es dann irgendwie vorbei. Und ich muss sagen, wir hatten viele Tage, wo wir echt aufgrund der harten Umstände, glaube ich, so gehofft hatten, dass es vorbei ist irgendwann. Also es war nicht so, dass wir jeden Tag gesagt haben, boah, wir wollen nie, dass es aufhört und jeden Tag nur Via Alpina war. Das wäre echt gelogen. Ja, und dementsprechend war das dann echt ein gutes Gefühl.
Ja, und dann seid ihr am Ziel. Nach 2000 unglaublichen Kilometern, 120.000 Höhenmetern, 50 Tagen. Und jetzt habe ich mich so gefragt, wie hat sich das für euch so angefühlt? War das ein absolutes Glücksgefühl oder auch so eine totale mentale Leere?
Boah, das ist eine gute Frage. Weil man kann das in dem Moment noch nicht ja glauben, dass das jetzt hier vorbei ist. Also ich kann ja nur von mir sprechen, gerade an den Tagen, wo ich auch alleine unterwegs war und auch vielleicht mal dann irgendwie richtig schöne Abschnitte hatte, die ich ja dann für mich so alleine erlebt habe. Da hatte ich eher so dieses krasse Glücksgefühl. Also ich bin manchmal auch so ein Berg hoch und dann sehe ich so eine Landschaft und dann bleibe ich einfach so wie angewurzelt stehen und denke so, du bist jetzt bis hierher mit deinen Füßen. Das kam immer mal so aus dem Nichts. Also so, dass irgendwie mein Unterbewusstsein immer wieder gesagt hat, das ist extrem beachtenswert, was du da gemacht hast. Du bist mit deinen Füßen schon hierher gekommen. Und ich glaube, das waren auch im Nachhinein betrachtet so die schönsten Momente. Und man stellt sich das ja immer so vor, dann läuft man da in Monaco auf diesen Platz ein und dann fällt man sich in die Arme und so. Das war auch so, wir haben auch geweint. Also mir kamen natürlich schon die Tränen, als dann auch unser Support da stand mit der Flagge. Wir hatten so eine Fahne, Running Via Alpina, mit unserem Logo, was wir gemacht haben, was auch auf den Wohnmobilen drauf war und auch auf unseren T-Shirts oder Pullis, die wir hatten. Und diese Fahne war die ganze Zeit im Wohnmobil verschlossen. Weil wir hatten für jedes Land, muss man vielleicht dazu sagen, eine Fahne dabei. Und immer, wenn wir ein Land hinter uns gelassen haben, haben wir ein Bild mit der Fahne gemacht. Und das war schon immer extrem emotional. So wie, oh, ich bin jetzt einmal die Alpen durch Slowenien gelaufen, einmal durch Italien. Also Italien war zum Beispiel was, wo wir ja ewig waren. Und dann plötzlich so, ja, ciao, Dolce Vita, jetzt geht's weiter nach Frankreich. Und diese Fahne mit unserem Logo war so die ganze Zeit verschlossen. Und wir haben immer gesagt, die kommt erst am letzten Tag an diesem Platz in Monaco raus. Und als unser Support, Holsch hieß er, oder heißt er, mit dieser Flagge dann da stand oder uns die gegeben hat, da war es dann, glaube ich, so, ich dachte, okay, jetzt ist es wirklich geschafft. Und das war dann schon erstmal saukrass emotional. Aber du bist auch erstmal so voll, wie, das ist jetzt vorbei. Und dann waren da voll viele Leute auf diesem Platz. Da war richtig Halligalli in Monaco. Das war vor diesem Königspalast. Da warten halt alle auf Prinz Albert und hoffen, dass er da mal winkt. Da ist natürlich die Hölle los. Und das war alles so, du kommst da aus dem Nichts. Wir haben da ja ich habe 50 Tage lang mehr Tiere getroffen als Menschen. Und plötzlich bist du da in so einer ganz anderen Welt. Das war erstmal so ein bisschen alles zu viel. Aber dann waren schon so, als dann auch Maggie gesagt hat, Alter, du bist das alles gelaufen, kannst du dir das vorstellen? Dann war man schon so, okay, krass, ja. Und dann kamen auch so ein bisschen die Freuden, Erleichterungstränen, dass man es geschafft hat. Aber so richtig verarbeiten tut man das wirklich erst ganz, ganz spät. Und jetzt ist es ungefähr 2 Monate her, wo das ganze Projekt abgeschlossen ist. Und es gibt so ein paar Sachen, die hat man jetzt, glaube ich, mal realisiert. Aber so richtig verarbeitet, ich glaube, das dauert immer noch, weil das Leben geht ja weiter, ne? Also man kommt ja auch an und muss direkt hier arbeiten, Steuer machen und sowas. Und da hat man nicht so die Zeit. Aber ja, also ich glaube, es war so ein Mischding aus Freude, Erleichterung und Stolz und auch mentale Leere, wie du es ja genannt hast.
Und das Lustige ist ja auch, wenn man dann in diesem Ziel ankommt, weiß da ja keiner, dass du im Ziel bist. Das heißt, du freust dich ernsthaft, aber nicht wie bei so einem Race oder bei einem Event, wo da eine Ziellinie ist, wo alle, die da stehen, auch wissen, was du gerade gemacht hast. Das heißt, du kommst da angerannt. Wir wurden dann erstmal von so einem Prinzenwächter da weggescheucht, weil man darf auf diesem Platz eigentlich gar nicht filmen und fotografieren. Es wurde ja auch dann von niemandem außer dir selber und deiner Crew so zelebriert. Und das hat einen auch so zu diesem Punkt gebracht, dass man das ja eben gemacht hat, weil man das machen wollte und nicht, weil irgendwer jetzt da steht und erwartet, dass du jetzt da nach einer gewissen Zeit oder so einläufst. Und das war irgendwie voll lustig, weil bisher haben wir ja immer diese Events gemacht. Ich meine, wir hatten auch schon so Projekte, Susi, mit deinen Challenges, wo du dann selber gesagt hast, hey, ich habe jetzt den so und so vielen Tag, 500 Höhenmeter jeden Tag gemacht und heute ist der letzte Tag. Und dann haben wir uns mit 2, 3 Freunden so gefreut, ja. Aber das war lustig auf jeden Fall, dass da eben gar keiner wusste. Und für uns, wir so, yeah, wir sind die Könige der Welt, so ungefähr. Aber alle anderen so, hey, wer seid ihr?
Ja. Maggie, daran anschließend oder abschließend, besser gesagt, die Frage, was bleibt denn jetzt von diesem Megaprojekt? Also was nimmst du so mit? Weil es war ja irgendwie dein Projekt. Also was bleibt hängen?
Also erstmal war es unser Projekt, weil ich weiß nicht, ob ich das alleine gemacht hätte, to be honest. Also ich weiß nicht, ob ich eben Bock gehabt hätte, das komplett nur für mich zu organisieren, ob ich Lust gehabt hätte, ja, weiß ich nicht. Also ehrlich gesagt, wahrscheinlich eher nicht, glaube ich jetzt so mal. Aber was bleibt ist, dass der menschliche Körper eigentlich ein krasses Powerhouse ist, wie man an Susi sieht. Und dass du denken kannst, du hast die Dinge durchorganisiert und es kann eigentlich nichts mehr schief gehen und dann passieren ganz, ganz viele Dinge, die man sich ganz anders vorgestellt hat und es gehen ganz, ganz viele andere Dinge schief, als man vielleicht ursprünglich denkt, dass sie schief gehen werden und dass eben selbst mit der besten Planung und allem du immer noch Regeln von so Sachen unterworfen bist, die du nicht beeinflussen und absehen kannst oder dass die Spielregeln nicht immer so laufen, wie du dir die überlegst. Und ja, das bleibt. Und was auch bleibt, ist, dass die Alpen eigentlich so wunderschön sind, dass es so viele Orte gibt, von denen ich bisher noch nicht mal gehört hatte, wo wir waren, wo ich unbedingt noch mal hin zurück möchte, dass man echt sagen kann, das gibt da einfach endlose Möglichkeiten und ich sag mal, gar nicht weit weg von uns, maximal so 8 Stunden Fahrt, dass man eigentlich nicht einmal um die halbe Welt irgendwie fliegen muss, weil wir wirklich den größten Playground für Trailrunning und alles vor unserer Tür haben.
Alles klar. Dann ja, danke, dass ihr da wart. Also ich muss euch echt sagen, unfassbare Leistung, die ihr da gebracht habt, die wird, also glaube ich, irgendwie schwer zu toppen sein. Irgendwie, als, sage ich jetzt mal so als Ultra-Trail-Laie. Ja, ich wünsche euch alles Gute für eure weiteren Projekte. Vielleicht macht ihr ja nochmal zusammen beide so ein großes Ding und ja, dabei natürlich auch viel Erfolg und danke nochmal, dass ihr da wart.
Ja, vielen Dank dir, dass wir hier nochmal über unsere Geschichte oder unser Projekt reden durften. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wenn jemand noch mehr wissen will, kann er sich gern bei uns melden oder bei uns mal reinschauen oder so. Wir haben da super viele Beiträge auch auf Instagram und so gepostet. Falls jemand auch vielleicht da mal irgendwie ein Stück der Route ablaufen will, die Fragen kommen nämlich immer mal. Oder bei Via Alpina reingucken, ist eine super Sache. Und ansonsten mein letztes Wort ist, wirklich auch, setzt die Dinge um, wenn ihr Bock darauf habt. Und der Weg ist das Ziel und Spaß haben. Und ja.
Maggie, Schlusswort von dir noch kurz.
Ja, genau, was Susi gesagt hat, einfach mal machen. Auch wenn es vielleicht nicht immer so läuft, wie ich mir das jetzt in dem Fall vorgestellt hatte. Trotzdem das Positive immer sehen und einfach chase your dreams, wie auch immer die aussehen.
Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen und hören uns beim nächsten SAZ Sport Podcast.